So, jetzt ist die besinnliche Adventszeit zu Ende. Der Schorsch geht schon. Ja, warum ist es so, dass alle Jahre wieder Weihnachten die stressigste Zeit im Jahr ist? Und warum ist es so, dass zu Weihnachten so viel fertig sein muss? Warum verwenden wir so viel Kraft und Zeit für ein perfektes Event an Heiligabend, für das Jesus allenfalls noch der Anlass ist, aber oft nicht der Mittelpunkt, auch nicht bei Christen? Und warum gibt es in der Weihnachtszeit die meisten Nervenzusammenbrüche, die meisten Ehekrachs, Ehescheidungen, Selbstmorde, Selbstmordversuche? Hat es vielleicht einer bewusst darauf angelegt, gerade in dieser Zeit die Menschen in eine Hektik und Betriebsamkeit zu treiben, in Streitigkeiten oder Depressionen? Ja, so ist es. Und so war es durch die Volkszählung bei der Geburt Jesu bis heute. Wer weiß denn, ob unser Geld bei der momentan inflationären Entwicklung nächstes Jahr noch so viel wert ist? Also schnell noch was ausgeben. Schnell noch Investitionen anlegen, um Steuern zu sparen. Die Bibel zeigt uns in Jesaja 9, da steht einer mit einem Stecken und treibt die Leute an, dass sie ja nicht zur Besinnung kommen. Aber es zeigt uns auch, dass es nicht so sein muss. Jesaja 9, Vers 1 bis 3. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Wisst ihr, was da war am Tage Midians? Das kann man im Buch Richter Kapitel 6 und 7 nachlesen. Die Midianiter, die sind regelmäßig gekommen, wenn es Zeit war zur Ernte. Vorher haben sie das Volk Israel arbeiten lassen und dann haben sich die Ernte eingeholt. Und das Volk Israel hatte natürlich Angst, dass ihnen alles weggenommen wird und haben sich noch mehr geschickt. Und so ist es auch heute, wie an den Tagen Midians. Die Menschen haben Angst, man wird ihnen jetzt was wegnehmen. Irgendwo muss ja das Geld herkommen, das man jetzt braucht, wenn man so viel ausgegeben hat. Und man hat Angst, dass es weggenommen wird, wie in den Tagen Midians. Damals hat Gott einen Gideon geschickt. Aber hier im Jesaja zeigt Gott der Vater auf den ewigen Erlöser, auf seinen Sohn Jesus Christus, der für immer dieser Schlange Satan den Kopf zertreten hat, der das Joch, die Zwangsjacke, die Handschellen, den Stecken des Treibers zerbrochen hat. Im Buch Sacharja, auch im Kapitel 9, ist leicht zu merken, finden wir auch eine ähnliche Stelle. Oder Vers 8 erstmal, Sacharja 9, Vers 8. Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, sodass keiner dort hin und her ziehe und dann hier auch wieder und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen, dass nicht mehr der Treiber über sie komme, der immer sagt, weiter, 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 du musst noch und dies und das und jenes. Stopp, sagt Gott. Zurück in Jesaja. Vielleicht könnt ihr euren Finger in Zacharia noch drin lassen. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Also Gott zeigt uns hier, hier ist ein Kind, ein unscheinbares Kind. Es kommt in einem Stall zur Welt, ohne Wiege, ohne Kinderbett. Und doch ruht die Herrschaft auf seiner Schulter. Und noch viel mehr, wenn wir ihn als Herrn annehmen, dann dürfen wir ihn sehen als den wunderbaren Rat, den wunderbaren Ratgeber, als die göttliche Kraft, als den Held über alle Macht der Finsternis, den, der ein Vaterherz hat und ein Friedenskönig ist, nicht nur für eine kurze Zeit, sondern für ewig, wie es in Vers 6 heißt, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Er ist gerecht und lässt doch Gnade vor Recht ergehen, weil er die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen hat. Aber es geht noch weiter. Er kam nicht nur für die Menschheit, zurück zum Zacharia 9, Vers 9. Er kommt zu wem? Zu dir. Und der Vers geht, zumindest in meiner Luther-Übersetzung, geht an mit du. Zacharia 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Er kommt zu dir. Und was heißt das für mich? Ich habe heute 5 Botschaften, die man einer Hand immer wieder in Erinnerung rufen können. Ich habe 5 Zeichen auf meine Hand gemacht. Könnt ihr gerne auch mit einem Kuli machen. Das erste ist ein Smiley, ne? Was heißt es? Die Botschaft geht an, freue dich sehr. Und noch viel mehr, jauchze. Habt ihr schon mal Kinder jauchzen hören? Die Erwachsenen, die können das gar nicht mehr. Kinder können noch jauchzen. Und das ist jetzt aber hier an die Tochter Zion und ich denke, da können wir genauso unsere Namen einsetzen. Fritz, Olga, Renate, Alois und wie wir alle heißen, freue dich sehr und jauchze. Und es gibt wirklich Grund zur Freude. Aber die Freude kommt nicht durch ein paar Weihnachtsgeschenke, die vielleicht morgen schon auf dem Müll liegen oder nächstes Jahr. Oder wie ich es gestern erlebt habe, das gleich zum Reparieren angeht bei einem Geschenk. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist die Freude. Alles andere ist nur vergänglich. Jesus ist kommen, die Liebe in Person, der Ratgeber, der Retter aus Verlorenheit und Gottesferne, der Friedenskönig, der Friede schenkt mit Gott dem Vater und der unser Leben neu macht. Und gestern habe ich es im Rundbrief von der Susi gelesen. Echte Freude ist das Resultat von Dankbarkeit. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Und echte Freude ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes, den Gott in unser Herzen schenkt, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben. Also, freue dich sehr. Das zweite, das ist ein Auge. Siehe, pass auf. Pass auf, lass dich nicht von Satan belügen. Er macht nur leere Versprechungen. So wie er es bei Jesus auch gemacht hat bei der Versuchung in Matthäus 4. das alles will ich dir geben. Er führt Jesus auf den hohen Berg und sagt, das alles gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Denkst du, das alles gebe ich dir? Er macht leere Versprechungen und zerstört unser Leben. Er führt in Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. Deshalb pass auf, siehe, lass dich nicht blenden von dem ganzen Weihnachtsgedudel. Lass es nicht zu, dass der eigentliche Sinn von Weihnachten verloren geht. Es ist so wie bei der stillen Post, das kennt ihr vielleicht. Wenn ich jetzt der Elisabeth was ins Ohr flüstern würde, vielleicht den Vers, den wir auch gelesen haben, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und so weiter, heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, dann geht sie zum Nächsten und dann geht es immer durch und zum Schluss frage ich den Letzten, was kommt raus, dann sagt er vielleicht Glühwein, Tannenbaum oder irgendwas. Dann ist es gut, wenn man zurückgeht zum Ersten, der es gehört hat. Oder Gänsebraten oder Nikolaus oder sonst was. Es ist oft einmal so, wie bei der Begebenheit, die ich mal gehört habe, scheinbar hat es sich wirklich zugetragen, dass die ganze Verwandtschaft zum Kinzen eingeladen wurde, zu einem Kind, und die Besucher haben alle ihre Mäntel auf den Kinderwagen draufgelegt. Und irgendwann haben sie mal festgestellt, das Kind ist erstickt. Sie haben das Kind gefeiert, aber es war nur eine Nebensache. Es wurde abgelegt im Kinderwagen und jeder hat seinen Mantel draufgetan und dann wurde drauf losgefeiert. Pass auf. Achtung. Und das Dritte, habe ich eine Krone. Siehe, dein König kommt zu dir. Hier im Jesaja ist auch von einem Kind die Rede, aber er blieb kein Kind. Er blieb kein süßes Baby. Und er kommt auch nicht alle Jahre wieder als Christuskind. Er ist einmal gekommen und er wurde erwachsen. Und er hat sein Leben für uns hergegeben. Und er wird wiederkommen als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und er will auch dein König sein. Er will auch der Mittelpunkt deines Lebens sein, um den sich alles dreht. Vielleicht kennt ihr die geschnitzten Pyramiden aus dem Erzgebirge. Da ist normalerweise in der Mitte eine Krippe. Und die anderen Sachen, die drehen sich immer um die Krippe. Das ist gut, wenn sich alles um das Kind dreht. Aber das Problem bei den Pyramiden ist, die kommen sich nicht näher. Die sind da fest auf dem Ständer drauf und drehen sich halt die ganze Zeit. Aber deshalb geschieht auch was ganz Ungewöhnliches, was wir in keiner Religion haben, dass nämlich Gott auf uns zukommt. Die anderen können ihm nicht näher kommen. Aber Gott kommt zu uns. Wir müssen uns nicht anstrengen, zum Kind zu kommen, zu Jesus zu kommen. Er kommt zu uns. Das wäre das Vierte. Habe ich einen Pfeil von oben. Gott kommt zu uns. Er kommt. Sieh, dein König kommt zu dir. Und er kommt zu uns nicht, weil wir so brav sind. Das ist eine der größten Weihnachtslügen, wenn man den Kindern sagt, das Christkind kommt, wenn du brav bist. Er kommt, weil wir nicht brav sind. Genau das Gegenteil. Er kommt, weil wir nicht zu ihm kommen können, zu dem heiligen und gerechten Gott. Und deshalb schickt uns Gott in seiner Liebe seinen Sohn als Retter. Er kam in diese Welt, um für meine und deine Sünde und Schuld zu sterben am Kreuz. Und die Frage an uns, wollen wir das annehmen? Die meisten kennen den Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann das Letzte, da habe ich ein Herz, das bist du. Sieh dein König, er kommt zu dir. Also nicht zur ganzen Menschheit, sondern er kommt zu dir erstmal. Zu dir ganz persönlich, als Gerechter und Helfer. Als unschuldiges Lamm Gottes, das für dich geopfert wird. Und in Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jetzt sind aber wir gefragt. Er kommt nicht mit der Tür ins Haus. Er tritt nicht auf die Türe, dass sie irgendwann mal aufgeht. Sondern die Tür können nur wir von innen öffnen. Der Türdrücker ist nur innen. Sieh, dein König kommt zu dir. Er klopft an. Was magst du jetzt? In Psalm 24 wird man zweimal aufgefordert, das zu tun, was jetzt angebracht ist. Psalm 24, Vers 7. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Es wird gleich nochmal wiederholt. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Er kommt zu dir. Und deshalb wurde auch von einem Pfarrer Weisel dieses Lied gedichtet, macht hoch die Tür, als Advents- und Weihnachtslied. Das Lied hat eine Geschichte. Es wurde zu einer Zeit geschrieben, als es sehr reiche und sehr arme Leute gegeben hat. Und ein reicher Kaufmann, da ging ein Weg durch sein Grundstück hindurch zur Kirche. Und die Leute mussten da durch ein Tor durchgehen. Und das hat den Kaufmann gestört. Und er hat die Tür zugesperrt. Und dann hat dieser Pfarrer Weisel hat dieses Lied gedichtet und hat es an Weihnachten vor diesem Tor singen lassen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und vorher hatte dieser Kaufmann noch gesagt, dieses Tor wird nur für einen Fürsten geöffnet. Und jetzt kam dieser Fürst, jetzt kam der Herr der Herrlichkeit. Und beim zweiten Vers ging das Tor auf und es blieb offen. Hast du ihm schon deine Türe aufgemacht? Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Alles andere hat Gott schon vollbracht. Aber eins müssen wir tun, die Türe öffnen und ihn hereinlassen. Und wenn du dir heute oder in der Weihnachtszeit überhaupt nicht viel gemerkt hast, dann merk dir vielleicht heute den einen Vers. Freue dich sehr. Freue dich sehr. Pass auf, siehe, dein König, eine Krone habe ich da, er kommt zu dir. Zu dir. Und wenn wir jetzt das Lied singen, macht hoch die Tür, vielleicht können wir dann beim vierten Vers aufstehen. Der vierte Vers ist nämlich ein Gebet, eine Einladung. Und ich würde mich freuen, wenn wir das alle auch von Herzen singen können und nicht schon in Gedanken beim Schweinsbraten oder beim Gänsebraten sind von heute Mittag. Amen.